D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend wünscht euch Tom Westerholt. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Diese Stunde heute, ich möchte nicht übertreiben, ist wirklich picke, packe, voller Megastars. Um euch mal einen kleinen Anreiz zu geben. Welcher Hollywood-Star spricht denn hier so gut Deutsch?
Ich kann Deutsch besser sprechen, als ich es verstehen kann.
Und welcher Hollywood-Star lacht hier so dreckig? Welcher andere große Filmstar sagt das hier?
Selbst filmen werde ich mich auf keinen Fall. Ich werde aber filmen.
Ihr seht, es ist eine Menge los heute Abend in der Sendung. Wir gucken natürlich neben diesen großen Stars in der Show auch auf die aktuellen Kinofilme vom Donnerstag. Big Game heißt einer davon. Dann gucken wir eine Woche zurück. Das müssen wir. Wir müssen ja noch ein bisschen über Jurassic World sprechen. Ihr wisst schon, den Film, über den wir letzte Woche nicht sprechen durften. Da habe ich euch das schöne Wortchen Sperrfrist beigebracht. Und ich hatte euch Laverne Cox versprochen mit einem kleinen Ausblick auf die dritte Staffel von Orange is the New Black. Das alles in der nächsten Stunde. Schön, dass ihr da seid. Los geht's.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Denken Sie, das erschreckt die Kids?
Die Kids? Die Eltern werden Albträume kriegen.
Ist das gut?
Es ist fantastisch.
14 Jahre nach Jurassic Park 3 geht es weiter mit den Dinos auf der großen Leinwand. Dieses Mal nur nicht mit Park, sondern mit World hinten dran. Jurassic World heißt der Film, der seit Donnerstag neu im Kino ist, über den wir letzte Woche nicht reden durften, weil es diese blöde Sperrfrist gab, dass man erst ab dem Tag des Kinostarts, also wirklich erst ab Donnerstag, über diesen Film reden durfte. Deshalb werfen wir jetzt zumindest einen kleinen Blick zurück. Jurassic World, wer von euch am ersten Startwochenende jetzt noch nicht drin war, ist im Endeffekt das, was wir aus den ersten drei Teilen schon kennen. Man ist also dem bewährten Konzept sehr treu geblieben. Das besteht aus einer Insel mit vielen Dinos drauf in Form eines Vergnügungsparkes, der halt dieses Mal Jurassic World heißt. Dann gibt es die bestimmte Sicherheitslücke, auf die man sich verlassen kann. Ein Dino ist der erste, der aus seinem Gehege ausbricht und damit gibt es die große Panik auf dieser Insel. Ein paar Sachen sind aber trotzdem neu gemacht worden, verändert worden. Zum Beispiel der Hauptdarsteller Chris Pratt spielt eine Figur, die es so auch noch nicht gab, nämlich einen, ja, Tiertrainer, der auch auf dieser Insel bei Jurassic World lebt und der seit einiger Zeit schon die Aufgabe hat, mit Raptoren zu trainieren, weil man sich die Frage stellt, ist es nicht vielleicht sogar möglich, diese angeblich sehr intelligenten Saurier irgendwie abzurichten?
Bleib stehen. Bleib da stehen. Hey, hey, was habe ich gesagt? Delta, ich sehe dich. Geh zurück. Okay, gut. Gut.
Das hat fast so ein bisschen was von einer Zirkus- oder von so einer Hundedressurnummer, zumal dieser Tiertrainer, den Chris Pratt da spielt, der auch wirklich mit so einem Klicker arbeitet, also natürlich immer außerhalb des Geheges und dann müssen die so nach rechts laufen, die Raptoren, und nach links laufen, und wenn sie das richtig gemacht haben, dann wirft er ihnen so kleine Bröckchen, so kleine Häppchen zu, die sie dann auffangen. Diese Raptorendressur wird irgendwann später im Film auch nochmal wichtig. Das ist so eine kleine, ja, etwas andere Komponente, da hat man sich so eine neue Beziehung zwischen Mensch und Dinosaurier ausgedacht, die gar nicht mal so unspannend ist. Ansonsten, wie gesagt, ist es das bekannte Schema, was ihr aus den ersten drei Filmen auch schon kennt. Dieser eine erste Saurier, der aus seinem Gehege abhaut, das ist nun einer, der ist extra für diesen neuen großen Park gezüchtet worden. Es herrscht so ein bisschen das Credo, so nach dem Motto, vor einem T-Rex erschreckt sich ja heute kein Mensch mehr. Das kennt man alles noch von früher aus diesen ersten Jurassic Parks, die es gegeben hat. Wir brauchen also quasi ein neues Monster. Das ist dann das, das abhaut. Und natürlich, so viel zum Thema altbewährtes Konzept, gibt es auch wieder zwei Kinder im neuen Jurassic World, die so alleine in dem Park unterwegs sind. Und die sind eigentlich die Ersten, die dieses neue Monster-Mega-Vieh, das da ausgebrochen ist, zu Gesicht kriegen.
Haut nah und Auge in Auge mit vier Dinosaurussen.
Die sollten nicht hier sein. Und das sind fünf Saurier.
Bist du nicht eigentlich das Genie? Guck mal hin. Eins, zwei, drei, vier.
Fünf.
Und da steht besagter fünfter Saurier hinter ihnen und ist, ja, relativ groß natürlich, aber ich sage auch dazu, dass ich von diesem neuen, extra gezüchteten Giga-Mega-Hypersaurier ein bisschen enttäuscht war, denn ohne zu viel zu spoilern, er sieht letzten Endes doch aus wie ein alter Bekannter, nur in ein bisschen größer. Dann wisst ihr vermutlich, was ich meine. Für wen lohnt es sich, in diesen Film reinzugehen? Wer jetzt, wie gesagt, am ersten Wochenende noch nicht drin war? Also es ist ein Film, der ganz klar auf die Effekte setzt. Es ist der erste Jurassic Park-World-Film in 3D. Technisch sehr brillant gelöst, kann man nichts sagen. Die Saurier sehen dieses Mal wirklich echter aus als je. Das ist einfach dem geschuldet, dass die Technik natürlich heute weiter ist als im letzten Teil vor 14 Jahren. Das sieht toll aus, die Actionsequenzen sind toll gefilmt. Chris Pratt ist ein cooler Hauptdarsteller, der passt sehr gut rein in diesen Film. Andererseits, wer irgendwie eine neue Art von Dino-Geschichte erwartet, wer eine Jurassic-Idee sich erhofft hat, die mal ganz weggeht von dem, was man bisher gesehen hat, der wird vermutlich ein bisschen enttäuscht werden, denn der Ablauf in diesem vierten Teil in Jurassic World, der ist wirklich im Endeffekt genauso, wie man das aus den ersten drei Teilen kennt. Haben wir das also auch erledigt. Wenn ihr eingangs der Sendung recht aufmerksam wart, wovon ich einfach mal ausgehe, dann habt ihr festgestellt, dass ich euch einen kurzen Interviewausschnitt vorgespielt habe von einem Hollywood-Schauspieler, einem Amerikaner, der überraschenderweise ziemlich gut Deutsch spricht. Ich hatte das gelesen über ihn, dass er das angeblich kann, aber nun steht ja in diesem komischen Internet, wie ihr wisst, auch jede Menge Blödsinn. Also habe ich ihn drauf angesprochen. Chris Pratt, den Hauptdarsteller aus Jurassic World, ob das wirklich stimmt, dass er ganz gut Deutsch spricht. Und dann kam die Antwort.
Ich kann Deutsch besser sprechen, als ich es verstehen kann. So, also vielleicht du kannst auf Englisch fragen und wie ich kann, ich beantworten auf Deutsch.
Ja, so geht Bauklötze staunen, so wie ich ihm gegenüber gesessen habe. Chris Pratt hat keine deutschen Vorfahren oder deutschen Verwandten. Der hat das tatsächlich in der Highschool gelernt und spricht bis heute sehr gut Deutsch. Ganz interessant war, dass wir dann angefangen haben zu reden und ich die Fragen halt so, ne, klar, dann auch auf Englisch gestellt habe, wie er das dann lieber wollte. Er dann aber tatsächlich automatisch auch sofort wieder auf Englisch geantwortet hat und es mir dann ein bisschen zu blöd war zu sagen, du hast aber gesagt, du wolltest Deutsch reden. Aber der Beweis ist damit zumindest erbracht. Chris Pratt spricht tatsächlich sehr gut Deutsch. Er ist bekannt geworden über die TV-Serie Parks and Recreation, eine amerikanische Comedy-Serie vor einigen Jahren, 2011 ungefähr. Und das Interessante ist, dass Chris Pratt damals noch ein komplett anderer Typ war. Also jetzt auch äußerlich. Nicht nur, dass er damals wirklich sich auf Comedy sehr konzentriert hat, als Schauspielfach, sondern der Mann hatte damals gute 30 Kilo mehr auf den Rippen. Wenn ihr ein aktuelles Bild von Chris Pratt vor den Augen habt, aus beispielsweise Guardians of the Galaxy oder jetzt von den Plakaten von Jurassic World, der Typ ist durchtrainiert, der ist schlank, der ist richtig gut gebaut. Früher, wie gesagt, 30 Kilo mehr. Da haben wir auch drüber gesprochen, über diese Verwandlung von damals bis heute. Und es hatte tatsächlich damals mit dieser Serie Parks and Recreation zu tun.
You know, like I was in a room full of people watching myself on Parks and Rec and I was thinking, God, I've gotten fat. I've gotten fat, and then all of a sudden I hear people laughing. And I'm like, oh, this is kind of working. This fat guy's getting laughs. I like that, you know? Go to the bosses the next day, say, hey, I'm going to put on about 30 more pounds. What do you think? And they said, great. Looks like I found a niche that's going to pay my bills for a few years. That's great.
Er war damals einfach etwas mehr und hat dann bei so Test-Screenings immer gesehen, dass die Leute ihn in seiner Rolle so als, den lustigen Dicken, so klischeebehaftet das auch ist, aber einfach mochten, dass die gelacht haben, dass die das cool fanden. Und dementsprechend fand er sich eigentlich auch sehr cool so. Ist dann sogar noch zu den Produzenten und hat gesagt, also wenn das hier funktioniert, ich kann schon auch noch ein paar Kilo mehr draufpacken. So, und das hat er einige Zeit so durchgezogen, wollte dann aber gerne auch mal ein paar andere Rollen spielen, wollte nicht nur auf dieses Comedy-Fach festgelegt sein. Und das, hat er mir erklärt, war dann tatsächlich auch ein Wendepunkt in seiner Karriere, in seinem Leben. Und es ging alles los mit dem Casting zu Moneyball, bei dem er damals war.
I got the audition for Moneyball and I did well, but I was too fat at that point, and so they were like, can you lose weight? And I'm gonna lose weight. And I kept every day or every week I would check in, hey, did they cast that role yet? Not yet. And finally I sent them a picture of me and they were like, that's what you look like now? I said, yeah, and they sent it, and then I got the part. So that was a turning point. There have been a lot.
da kam noch einige, sagt er. Das war also so ein Wendepunkt, dass er damals sich wirklich darunter trainiert hat, weil er diese Rolle gerne haben wollte in Moneyball zusammen mit Brad Pitt und dann immer Bilder rübergeschickt hat von sich und bis die immer gesagt haben, da bist das wirklich du und er die Rolle gekriegt hat. Danach ging es weiter mit Zero Dark Thirty, da hat er einen amerikanischen Elitesoldaten gespielt, musste also auch sehr in Form sein und dann hat er sich gesagt, vielleicht kann ich das doch irgendwie verbinden. Ich habe jetzt gemerkt, Action kann ich tatsächlich auch, komme aber aus dem Comedy-Fach und dann war natürlich Guardians of the Galaxy absolut perfekt für ihn. Da konnte er beides zeigen, Action und aber auch diesen großen Comedy-Anteil. Und seitdem rangiert er tatsächlich so auf der Stufe Superstar in Hollywood. Ist sehr, sehr gefragt, lässt sich davon auch aber überhaupt nicht beirren. Das fand ich sehr sympathisch. Sondern hat mir gesagt, pass auf, das wird in Hollywood, und das habe ich früh verstanden, alles längst nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
And these are the rules I'm living by right now. Never compare yourself to anybody else. And never be blinded by enthusiasm. So as exciting as the prospect is, approach it with some level of critical thinking. All the steps between an idea and a fully executed film, there are many, many, many.
Sehr reflektiert, hat er natürlich über die Jahre auch gelernt durch Rollen, die er nicht bekommen hat, durch Leute, die ihm etwas schmackhaft gemacht haben und gesagt haben, Mensch, hier, das wird ein super Riesending. Und dann hast du von dem Film aber plötzlich nie wieder was gehört. Da sagt er also, lass dich niemals von deinem eigenen Enthusiasmus blenden. Und wir haben dann auch über diese Spekulationen gesprochen, so Thema Steven Spielberg, der ja auch Jurassic World produziert hat. Und da ist man natürlich schnell dann bei Indiana Jones. Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht, kann man immer wieder mal im Netz lesen, dass Chris Pratt der neue Indiana Jones werden soll. Und auch da hat er gesagt, hey, ich habe mit Steven Spielberg über noch nichts gesprochen, er auch nicht mit mir. Und solange das nicht der Fall ist, ist es mir furzegal, was im Internet steht. Und selbst sagt er, wenn jemand kommt und sagt, hier, willst du Indiana Jones sein, dann sage ich, hast du ein Drehbuch? Hast du eine Idee? Warum willst du diesen Film machen? Also er ist da sehr selbstreflektiert, was einen sehr guten Eindruck macht. Über den Film Jurassic World haben wir natürlich auch gesprochen, über das Drehen vor Greenscreens, was er logischerweise schon kannte aus Guardians of the Galaxy. Aber das war ganz interessant, weil er ja nun wirklich im direkten Kontakt mit vielen Raptoren in diesem Film steht. Ich hatte das erzählt, dass er so eine Art Tiertrainer spielt, der die Aufgabe hat zu gucken, ob man Raptoren vielleicht, ob man die irgendwie abrichten kann, ob man die trainieren kann. Und das war schon interessant, weil er natürlich mit einem absoluten Nichts sich gegenüber spielen musste.
So we developed a whole technique and it was up there and it was like that clicker, that was like something that I brought, like I had like the posture for myself, like it was all stuff that was measured and thought out and on the day I did exactly what I wanted to do and it was like, yeah, this, I have this character down.
Also er stand da tatsächlich vor Markierungen, mehr gibt's dann ja nicht, teilweise setzt man auch Schauspieler ein, die Markierungen bekommen, dass er also genau weiß, da auf der Höhe sind die Augen dieses Dinos, dieses Raptors, da muss ich hingucken, wenn ich mit den Tieren so Auge in Auge kommuniziere und dann hinterher, klar, wenn das alles per Computertechnik eingefügt wird, dann sieht es, soweit ist die Technik heute einfach, fantastisch aus, so auch im neuen Jurassic World. Als wir dann quasi fast am Schluss unseres Interviews waren, das war nochmal ganz nett, hatte er sich dann wohl irgendwie erinnert, dass wir anfangs abgemacht hatten, wir wollten eigentlich versuchen, das Interview auf Deutsch zu führen. Also hat er sich am Ende dann doch nochmal die Mühe gegeben und gesagt, okay, ich erkläre dir mal auf Deutsch, was ich überhaupt an Dinos so faszinierend finde.
Vor 65 Millionen Jahren, Dinosaurs sind ziemlich gefälscht, aber wir wissen, Dinosaurs gewohnt hier auf der Erde und das ist unglaublich.
Etwas, was ich sehr gut mit ihm teilen kann, eine Ansicht, denn mir geht es auch so, wenn man so überlegt, ne, vor 65 Millionen Jahren sind die hier noch rumgelaufen und zwar nicht irgendwo, wo wir alle nicht sind, sondern da, wo wir heute leben, sind vermutlich auch irgendwelche Dinos langgelaufen. Interessanter Gedanke. Chris Pratt, toller Typ, hat großen Spaß gemacht mit ihm. Ihr könnt ihn euch angucken, jetzt seit Donnerstag, nicht ab Donnerstag, sondern schon seit Donnerstag in Jurassic World und mit Sicherheit werden wir von diesem Chris Pratt in den nächsten Jahren noch einige bestimmt ganz coole Rollen sehen.
Das Blut von Jägern fließt durch die Adern dieses jungen Mannes. Er steht heute hier vor euch Männern, so wie jeder von euch auch einst hier gestanden hat. Er hat sich lange vorbereitet auf diesen großen Tag, um unsere Traditionen aufrechtzuerhalten. Der Junge geht für einen Tag und eine Nacht in die Wildnis, um rauszufinden, was für eine Art Mann er ist. Und wenn der Morgen graut, wird er zurückkommen und uns bringen, was ihm der Wald erlaubt hat, mit sich zu nehmen. Ein Junge geht als Kind in die Wildnis hinaus und kehrt als ein Mann zurück.
Das ist doch mal eine Ansprache, oder nicht? Also noch viel schwülstiger geht's nun tatsächlich nicht. Und damit weiß man nach recht kurzer Zeit schon, wenn man im Film Big Game sitzt, was einen da erwartet. Nämlich so eine Art 80er-Jahre-Action-Film-Reminiszenz an durchgeknallte Stuntszenen und das alles mitten in Finnland. Aber der Reihe nach. Worum geht's in Big Game? Es passiert Folgendes. Der amerikanische Präsident, gespielt von Samuel L. Jackson, ist auf dem Weg zu einer Konferenz in seiner Air Force One, als plötzlich an Bord des Flugzeugs irgendwas nicht mehr stimmt.
Oh, verflucht! Joe, siehst du das?
Ich bestätige.
Was ist da los?
Jemand peilt uns mit deiner Sam an.
Sieht schlimm aus. Die F-18-Eskorte meldet dasselbe. Sie wurden auch erfasst.
Joe, Gegenmaßnahmen, sofort!
Gegenmaßnahmen reagieren nicht.
Was?
Irgendetwas stört die Elektronik. Es ist, als ob... Wow! Bei mir ist alles dunkel!
Heilige Scheiße!
Die Air Force One wird mitten über Finnland angegriffen von Terroristen am Boden mit irgendwelchen, ja, Bodenluftraketen. Und es passiert, was passieren muss. Die Air Force One stürzt ab. Gewaltig in Szene gesetzt in diesem Film. Mitten in den finnischen Wäldern kracht die Air Force One auf den Boden. Und wenn ihr anfangs bei dieser voluminösen Ansprache gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass in diesen Wäldern gerade ein kleiner 13-jähriger Junge unterwegs ist. Es handelt sich um die Bevölkerung eines kleinen, ziemlich hinterwäldlerischen Dorfes, die eine alte Tradition fliegen war das mit der Air Force, die ist runtergeflogen auf den Boden, diese kleine Dorfgemeinschaft pflegt eine Tradition, wenn die Jungs 13 werden, müssen sie alleine in den Wald und müssen in einer Nacht dort jagen mit Pfeil und Bogen und müssen etwas mit nach Hause bringen, was das Dorf beeindruckt, damit sie unter Beweis gestellt haben, dass sie ein wirklicher Mann sind. So, jetzt ist in diesen Wäldern aber die Air Force One runtergekracht. Der Präsident, gespielt von Samuel L. Jackson, konnte sich vorher mit einer Rettungskapsel in Sicherheit bringen. Diese Rettungskapsel liegt jetzt auch im Wald. Und wer findet die Rettungskapsel? Richtig, unser kleiner 13-jähriger Jäger.
Wow, 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 Junge, hey! Könnten wir auf Pfeil und Bogen verzichten?
Wer sind Sie?
Du weißt nicht, wer ich bin? Ich bin William Allen Moore, der Präsident der Vereinigten Staaten.
Beweisen Sie's.
Dem 13-jährigen Oskari, so heißt er, ist es vollkommen egal, ob dieser Kerl, der ihm dagegen übersteht, der Präsident der Vereinigten Staaten ist oder direkt vom Mars kommt. Fakt ist, er ist in seinem Wald gelandet, wo er ja nun gerade versucht, etwas zu jagen, damit er seine Dorfgemeinschaft beeindrucken kann. Die beiden sind ab jetzt aneinander geschweißt, denn auch der US-Präsident völlig alleine im Wald kann natürlich nicht wissen, wo er hin muss. Er hat ja kein Navi dabei, das ihm den schnellsten Weg nach Helsinki zeigen würde. So. Und Oskari fühlt sich jetzt auch so ein bisschen verantwortlich mit einem Mal. Diesen, ja, älteren Herrn, der sagt, er sei der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, fühlt sich für den verantwortlich und will den auch nicht alleine im Wald zurücklassen. So weit, so niedlich. Allerdings dürfen wir ja nicht vergessen, dass die Air Force One nicht zufällig abgeschossen worden ist, sondern von Terroristen, die hinter dem Präsidenten her sind und ihn gnadenlos durch diesen Wald jagen. Was passiert? Ein kleiner 13-jähriger Finne und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika flüchten zu Fuß durch den Wald vor gefährlichen Terroristen.
Das ist nicht deine Angelegenheit!
Keine Sorge, Mr. Präsident! Ich werde dich retten!
Achtung!
Und das ist dann wirklich der Punkt, wo der Film ins völlig Absurde abdriftet, was aber großen Spaß macht. Also diese völlig überzogenen Action-Szenen mit Maschinengewehrfeuer. Und ich möchte euch da nicht zu viel verraten, auf welche Art und Weise der Präsident und der 13-jährige finnische Junge dann nun flüchten. Es ist vollkommen absurd. Ich hatte großen Spaß an diesem Film. Sehr viele Übertreibungen, die aber optisch einfach Spaß machen. Also wenn ihr mal wieder ein bisschen durchgeknallteren Film seht, sehen wollt, dann guckt ihr euch Big Game an, der jetzt am Donnerstag startet. Die Hauptrolle, wie gesagt, spielt Samuel L. Jackson und den habe ich auch treffen können. Vor ein paar Tagen habe ich mit ihm gesprochen über die Dreharbeiten zu diesem, ja, verrückten Projekt, was da jetzt in die Kinos kommt.
That's pretty much it.
Es war natürlich Samuel L. Jackson zu Beginn der Sendung, dessen Lache ihr da gehört habt, als ich darauf verwiesen habe, welches Star-Aufgebot wir heute Abend in der Sendung haben würden. Samuel L. Jackson, mittlerweile 67 Jahre alt und so lacht tatsächlich in Hollywood nur er. Er spielt die Hauptrolle in dem Film, über den wir gerade eben gesprochen haben, nämlich in Big Game. Und das Lachen bezog sich tatsächlich auf die Frage, wie er reagiert hätte, wenn man ihm vor 40 Jahren, als er angefangen hat zu schauspielen, dass er irgendwann mal einen schwarzen US-Präsidenten spielen würde. Dieses Gelächter, sagt er, wäre damals vermutlich so ungefähr seine Reaktion gewesen. Warum der amerikanische Präsident wohl in diesem Film Big Game als ja so eine Art Feigling dargestellt wird, habe ich ihn gefragt. Ein Typ, der wirklich auf die Hilfe eines 13-jährigen finnischen Jungen angewiesen ist. Normalerweise sind US-Präsidenten doch ganze Kerle, die mit einem Taschenmesser erstmal drei Bäume fällen, sich ein Floß bauen und dann irgendwie sich auf den Weg machen, den nächsten Fluss suchen und so. Und hat er gesagt, na Moment, er findet gar nicht, dass der Präsident hier im Film tatsächlich ein Feigling ist.
I wouldn't say coward, I'd say not a warrior. Not necessarily a coward. You know, not a guy who does push-ups or goes to the gym. He's worried about a failed presidency or the failed confidence that the people have in him. And he runs into a kid who, like him, should be or has an inflated opinion of himself, but knows that everyone behind him doesn't believe in him. So it's an important, you know, time for him to teach a life lesson and remember some specific things about himself that got him to the place that he actually got to.
Er selbst, wenn er als Samuel L. Jackson in der Wildnis tatsächlich mal verloren ginge und allein zurechtkommen müsste, er hätte damit gar kein so großes Problem.
I'd be fine in the woods, actually. I spent a lot of time on a farm when I was a kid. So I do have some survival skills, like making a fire, killing things that might be after me if I have the right gun in my hand. I could feed myself. I know some things I can pull up out of the ground and pull off a tree and eat.
Also, yeah. Ganz im Ernst, ne? Wenn ich ein wildes Tier wäre, irgendwo in Finnland, keine Ahnung, ein Bär oder sonst was, und mir würde Samuel L. Jackson bis unter die Zähne bewaffnet begegnen. Ich glaube, ich würde als Bär auch meine vier Beine in die Hand nehmen und rennen, so schnell ich kann. Samuel L. Jackson, ein Typ, der mittlerweile sagt, nach über 40 Jahren Hollywood, wenn ich mir Rollen aussuche, hab Spaß an der Arbeit beim Drehen, irgendwie nimm das alles nicht so ernst. Das ist keine Floskel im Fall von Samuel L. Jackson, sondern was er tatsächlich auch auf sich selbst anwendet, hat er mir erzählt.
I want to be entertained. Sometimes I just choose a movie because it's a movie I would have gone to see when I was a kid. Doesn't have to be serious. It's like, this is going to be fun. You know, oh, Rennie, oh, a shark's going to eat me? Awesome. Yes, let's do that. You know, it's about having fun too. I'm not sitting at home looking for the great Oscar-winning script to come across my desk.
Da warte ich übrigens, seitdem wir gesprochen haben, drauf, dass wir irgendwann Samuel L. Jackson in einem Film sehen, in dem er von einem Hai gefressen wird, mit großem Vergnügen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ja im nächsten Quentin Tarantino-Film, in dem er ja auch wieder drin ist, The Hateful Eight, der diesen Herbst rauskommt. Keine Ahnung, bei Tarantino wäre es denkbar, dass in diesem Western, der es ja wird, dass in dem Samuel L. Jackson von einem Hai gefressen wird. Warum auch nicht? Er ist ein absolut cooler Typ, der einfach um sich selbst auch kein großes Gewese macht. Ein Typ, der es vor allen Dingen auch mag, einfach selbstverständlich sich in der Öffentlichkeit zu bewegen.
You know, I actually tend not to live my life as, you know, a famous person. I mean, it happens because it happens. But, you know, I walk the streets by myself and I walk around London. I walk around, you know, if I had an opportunity, I'd walk around here by myself and just look and do stuff. Because a lot of times when people see me by myself and I don't have bodyguards and I'm not keeping people away from me, they realize, oh, he's kind of normal.
Ja, das ist das, was er macht, wenn er unterwegs ist, auch in Berlin. Dann geht er einfach mal aus dem Hotel raus und guckt sich ein paar Sachen an, ohne Bodyguards, und ist einfach ein ganz normaler Typ. Er ist wirklich einer der coolsten Schauspieler in Hollywood. Samuel L. Jackson, den bin mehrfach jetzt schon treffen dürfen. Immer ein großes Vergnügen. Und auch ihn könnt ihr euch angucken. Ab übermorgen, ab Donnerstag im Kino, in Big Game. Und ja, die Skandinavier können sowas halt einfach wirklich richtig gut. Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen mit einer Frage. Was habt ihr eigentlich am kommenden Samstag, den 20. Juni vor? Nichts weiter? Dann hätte ich da eine Idee für euch.
Hallo, ich heiße Sönke Wortmann und bin Regisseur. Am 20. Juni wollen wir euch zu einem ganz besonderen Projekt einladen.
Deutschland made by Germany.
Yeah. Ein Film über uns alle, gemacht von uns allen.
Also schnappt euch am 20. Juni eine Kamera. Egal ob Handy, Profi-Cam, 1K, 2K, 3K, 4K, 1000K. Haltet einfach drauf.
Und dreht am 20. Juni, was euch bewegt.
Was ist denn da los? Made by Germany ist das, was am 20. Juni stattfinden wird. Und tatsächlich könnt ihr da selbst bei mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielleicht sagt sich der eine oder andere jetzt, warte mal, also ein Tag, an dem ich irgendwas filmen soll und das soll ich dann einschicken und da wird ein Film draus gemacht. Das habe ich doch schon mal gehört. Ja, das Projekt gab es auch tatsächlich schon mal vor ein paar Jahren, produziert damals von Ridley Scott und hieß Life in a Day. Da hat er das Gleiche gemacht. Ne? Also da sollten auch Leute an einem einzigen Tag, es war wichtig, dass es derselbe Tag ist, weltweit irgendwas filmen, was ihnen wichtig ist. Da gab es dann immer so Abschnitte im Film, so wovor hast du Angst, was begeistert dich und so weiter. Das Ganze war weltweit. Im Endeffekt ist das, was hier jetzt gemacht wird, das Gleiche, nur wirklich ganz explizit auf Deutschland bezogen. Und der Typ, den ihr ganz am Anfang gehört habt, hat seinen Namen ja selber gesagt, Sönke Wortmann wird der Regisseur sein, der dieses Projekt hinterher dann zusammenbastelt. Er dreht's ja nicht selbst. So. Und Sönke habe ich auch getroffen und habe ihn tatsächlich als erstes auch gefragt, sag mal, jetzt macht ihr Made by Germany. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu Life in a Day oder ist es quasi genau das Gleiche?
Der Trailer, von den wir gesehen haben, von Life in the Day, war mir persönlich so ein bisschen zu happy. Ja, also was ich glaube, was auch kommen wird, ist auch ordentlich Kritik, also an diesem Land oder an Ängsten. Ja, deswegen haben wir auch so einen kleinen Leitfaden da mitgegeben, den man machen kann, aber nicht muss. Und es soll schon ausgewogen sein. Das soll jetzt nicht so eine Feierveranstaltung werden, sondern soll ein Querschnitt dieses Landes an einem bestimmten Tag sein. Und da finden bestimmt auch Dinge statt, die nicht so lustig sind.
Aha, da haben wir schon mal einen Unterschied. Also Sönke Wortmann als Mastermind von Made by Germany möchte nicht, dass ihr Friede, Freude und jede Menge selbst zusammengerührten Eierkuchen filmt, sondern ihr könnt also alle filmen, worauf ihr Bock habt. Das kann natürlich auch was Lustiges oder was Schönes sein. Es kann aber auch was sein und darauf hat man rausgehört, hoffen die auch ein bisschen. Es kann halt auch was Kritisches sein, ne? Was einem an diesem Land stinkt, was einem nicht gefällt. Und das filmisch umzusetzen, finde ich, ist eine ganz coole Herausforderung. Für ihn, für Sönke Wortmann als Filmemacher, war das ganze Projekt tatsächlich in erster Linie deshalb spannend, weil es einfach mal anders war.
Das ist, was mich da reizt, ist natürlich, dass für mich Neuland ist. Also ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe noch nie so gearbeitet. Es gibt keine Gespräche mit Kostümbildnern oder Maskenbildnern, Kameraleuten und es geht dann los. Es gibt nur einen Drehtag und nicht 50, aber die Arbeit kommt danach und das finde ich ganz spannend.
Und es gibt vor allen Dingen kein Drehbuch, außer diesem Drehbuch, das jeder von euch selbst schreibt und für sich selbst und seinen Film, den er einsenden möchte, dann sozusagen entwickelt. Ob es irgendwas vorbereitet ist, ob es irgendwas Spontanes ist, es gibt da wirklich nur wenige Grenzen. Natürlich gibt es ein paar Regeln, die man einhalten muss. Das hat vor allem mit rechtlichen Dingen zu tun, also dass man natürlich niemanden filmen darf und das dann einschickt, der dazu nicht sein Einverständnis gegeben hat. Das ist natürlich ganz wichtig. Diese ganzen Regeln könnt ihr euch aber auch nachlesen. Im Internet gibt es eine Seite Made by Germany, da stehen alle Regeln drauf, die man zu befolgen hat, wenn man teilnehmen möchte und am 20., also am kommenden Samstag, auch etwas filmen möchte. Wenn ihr Bock drauf habt, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist, es muss am kommenden Samstag, am 20. Juni gefilmt werden, denn alle Sachen, die eingesendet werden, sollen an diesem Tag wirklich entstanden sein. Wenn es euch interessiert, Made by Germany findet ihr im Netz, die Seite relativ einfach. Da steht drauf, was man tun muss, um mitmachen zu können. Ich finde es ein ganz spannendes Projekt, auch wenn es, wie gesagt, diesen bekannten internationalen Vorläufer Life in a Day gegeben hat, finde ich, kann man sowas einfach auch nochmal auf Deutschland reduziert herstellen. Vielleicht kommen coole Sachen zusammen. Im Mai 2016 soll der fertig zusammengeschnittene Film dann in die Kinos kommen, vielleicht mit dem ein oder anderen Beitrag von euch. Es soll mir keiner nachsagen, dass ich hier groß was von Hollywood-Stars in der Sendung erzähle und dann keine liefere. Wir hatten Chris Pratt heute in der Sendung, wir hatten Samuel L. Jackson in der Sendung, wir hatten Sönke Wortmann in der Sendung und ich habe euch Laverne Cox versprochen. Denn seit Freitag ist ja erhältlich auf Netflix die dritte Staffel der sehr gefeierten Serie Orange is the New Black. Ihr wisst, das ist diese Serie über ein amerikanisches Frauengefängnis. Sozusagen qualitativ das Gegenteil von dem, was RTL damals mit dem Frauenknast verbrochen hat. Hier wirklich sehr, sehr gute Serie, tolle Frauen, die diverse Alltagsproblematiken in diesem Knast bewältigen müssen. Natürlich sehr viel Zwischenmenschliches, geht viel um Beziehungen auch und um Enttäuschungen und dann ist es aber wieder auch wahnsinnig komisch. Also eine wirkliche Comedy, sagen die Amerikaner. Dramedy-Serie, wo alles drin ist, was richtig Bock macht. Und ich habe Laverne Cox getroffen, zusammen mit Laura Prepon, zwei der Hauptdarstellerinnen aus Orange is the New Black, was sehr spannend war. Denn Laverne Cox, wissen vielleicht einige von euch, ist eine Transgender-Frau, ist also geboren als Mann, aber ist eine Transsexuelle, lebt heute mittlerweile seit einigen Jahren schon als Frau und ist die erste Transgender-Schauspielerin gewesen, offen lebende Transgender-Schauspielerin, die für einen Emmy nominiert gewesen ist. Da musste ich mit ihr drüber reden, was das für sie bedeutet, denn sie selbst will diese Sonderstellung natürlich gar nicht, denn sie selbst findet sich logischerweise einfach nur ganz normal.
Years ago, I've been acting for a very long time. Studying, auditioning, doing, you know, independent films, doing student films, doing off Broadway theater, anything to work. And so I understood, it became clear to me years ago that if I was going to have a career as an actress, then that I needed to make my own path, that there's not, you know, been a path, there's never been a transgender actress, an out trans actress, I should say, who has a mainstream career as an actress in the United States. So I knew that I had to create my own path. So part of it is about creating my own path, but then hopefully like also providing possibility models for other trans folks to, you know, realize that they can also live their dreams visibly as well.
Tolle Frau, sehr beeindruckend, was sie erzählt hat über ihr Leben und auch ihr Leben als Schauspielerin heute, als mittlerweile vollkommen angesehene Schauspielerin, die tolle Arbeit leistet. Sie war, wie gesagt, zusammen damit Laura Prepon, die kennen sicherlich viele von euch noch aus der Fernsehserie Die wilden 70er. Da hat sie die rothaarige Nachbarin gespielt, die auch zu dieser Clique gehört hat über viele Jahre. Jetzt spielt sie seit der ersten Staffel Alex in Orange is the New Black. Und sie habe ich dann tatsächlich einfach mal ganz konkret gefragt, dritte Staffel, was ist denn da jetzt vielleicht anders als das, was wir aus den ersten beiden Staffeln bisher kennen?
Season 3 is similar in tone to Season 1. Season 2 took a little bit of a dark turn, but it was still incredible because we got to learn more about all these awesome women. But Season 3 definitely is a little bit lighter and it's closer to the tone of Season 1.
Aha, da wisst ihr es. Also, dritte Staffel ist so ein bisschen mehr wieder wie die erste Staffel. Die zweite, ja, war, sagt Laura, so ein bisschen düsterer. Da haben wir eher so die Abgründe kennengelernt. Da geht's jetzt wieder ein bisschen raus sozusagen. Es wird alles ein bisschen heller wieder in der dritten Staffel. Wenn ihr wissen wollt, was genau sie damit meint, könnt ihr sie euch angucken. Kommt ja immer direkt bei Netflix ganze Staffel raus. Da könnt ihr euch die beiden angucken, Laverne Cox und Laura Prepon in Orange is the New Black. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Ich bin Tom Westerholt, sage Tschüss für heute. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.